Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und deshalb begrüße ich ganz herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Sebastian Hille.
Vielen Dank.
Und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen mit einer Ankündigung von Frau Grüneberg. Bitte, Frau Grüneberg.
Ja, Sie kennen mich von dieser Stelle. Ich habe das Ministerium gewechselt. Ich spreche jetzt fürs BMFTR. Davor war ich 3 Jahre Sprecherin im BMG und weiterhin für Gesundheit und Forschungsfragen im Gesundheitswesen zuständig und freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ja. Dankeschön. Dann auf weiter gute Zusammenarbeit. Dann gibt es von hier vorne keine Mitteilung, wenn ich das richtig sehe. Nein, Herr Hille, Sie haben ja auch keine. Dann steigen wir sofort in die Fragerunde ein. Herr Fechtner.
Ja, vielen Dank, Fechtner, DTS. Frage zu den Rüstungslieferungen nach Israel an den Regierungssprecher. Ist die Aufhebung der Beschränkungen an die Bedingungen geknüpft, dass die Waffenruhe in Gaza hält?
Herr Fechtner, vielen Dank. Das gibt mir die Möglichkeit, einmal das Thema noch einmal grundsätzlich aufzugleisen, sozusagen. Sie haben es ja wahrscheinlich schon alle gelesen. Die mit der Pressemitteilung der Bundesregierung vom 8. August 2025 bekannt gegebenen Beschränkungen zum Rüstungsexport nach Israel werden aufgehoben. Die Aufhebung wird ab dem 24. November 2025 in Vollzug gesetzt. Und Hintergrund dessen ist, wir haben ja immer hier gesagt, wir werden im Lichte der Entwicklungen vor Ort diese Praxis überprüfen. Und wie Sie gerade selber ja schon erwähnt haben, seit dem 10. Oktober haben wir einen Waffenstillstand in Gaza und der hat sich auch grundsätzlich stabilisiert. Und natürlich heißt es, das ist die Grundlage für diese Entscheidung. Und wir erwarten, dass sich alle an die Vereinbarungen, die getroffen worden sind, halten. Dazu gehört, dass der Waffenstillstand hält. Dazu gehört, dass humanitäre Hilfe in großem Umfang geleistet wird und der Prozess geordnet, so wie vereinbart, weiterläuft.
Nachfrage dann noch. Also könnte sich auch wieder etwas daran ändern, zum Beispiel neue Regelungen für die Lieferung?
An dem Verb könnte entnehmen Sie, dass es sich um eine hypothetische Frage handelt. Und da gilt das, was wir immer bei hypothetischen Fragen antworten. Dazu äußere ich mich jetzt nicht. Heute geht es um diese Entscheidung und die habe ich gerade begründet.
Herr Steinkohl.
Herr Hille, können Sie mal sagen, ob jetzt in diesem Zeitraum, in dem diese Regelung galten, überhaupt Rüstungsgüter, die die israelische Armee dringend wollte, zurückgehalten wurden?
Herr Steinkohl, das kann ich nicht, weil, wie Sie wissen, wir über derartige Dinge auch von dieser Stelle keine Auskunft geben. Aber auch das ist im Grunde ja eine hypothetische Frage, weil es keine in dieser Zeit die Beschränkungen galten und es keine, selbst wenn es Anfragen gegeben hätte, diese Aussage beinhaltet nicht, dass es welche gegeben hat. Dazu äußere ich mich nicht, aber selbst wenn es die gegeben hätte, wären sie ja nicht genehmigt worden. Von daher auch viele Konjunktive in dieser Formulierung, woran man sieht, dass das eher ein hypothetisches Gedankenspiel ist.
Eine Nachfrage, wobei meine Frage keinen Konjunktiv hatte. Aber eine stelle ich jetzt doch noch, wenn etwas zurückgehalten wurde. Wird es jetzt nachgeliefert einfach mit Zeitverzögerung?
Da gilt, was ich gerade gesagt habe, dass ab dem 24., wenn diese Aufhebung wirksam wird, wieder der Export von Rüstungsgütern nach Israel möglich ist. Aber grundsätzlich gilt natürlich, wie immer bei Rüstungsexporten, dass in Einzelfallentscheidungen den Einzelfallprüfungen zugrunde liegen. Und das ist auch in diesem Zusammenhang der Fall natürlich.
Dann Frau Dudin.
Herr Hille, nur noch mal zur Klarstellung. Sie haben gesagt, es wird erwartet, dass alle sich an die Vereinbarungen halten zum Waffenstillstand. Aber wenn ich richtig verstanden habe, eine Konditionierung ist jetzt da nicht dabei. Es ist einfach aufgehoben worden, was beschlossen war.
Naja, so wie Sie das interpretieren, würde ich das nicht interpretieren. Ich habe ja einerseits gesagt, dass wir diese Entscheidung im Lichte der Entwicklungen, das haben wir die letzten Wochen immer gesagt, überprüfen und im Lichte der Entwicklungen jetzt diese Entscheidungen getroffen haben. Und Grundlage hinter diesen Entwicklungen steht unter anderem, dass es seit dem 10. Oktober einen Waffenstillstand gibt. Und der ist natürlich zentral für die Entwicklung und die Situation vor Ort. Daraus der Umkehrschluss wäre wieder ein hypothetisches Gedankenspiel. Was wäre, wenn? Aber ich hoffe, dass Sie aus meiner Formulierung sozusagen ableiten können, was das bedeutet. Natürlich sind die Entwicklungen vor Ort maßgeblich für das, was wir entschieden haben. Aber heute habe ich eben diese Entscheidung zu verkünden, dass ab 24. November Rüstungsexporte nach Israel im üblichen Verfahren der Einzelfallprüfung wieder möglich werden.
Aber jetzt beispielsweise, Sie haben ja auch die humanitäre Hilfe genannt, dass Sie sagen, naja, es müssen jetzt alle Übergänge geöffnet werden oder so. Das hängt jetzt gar nicht miteinander zusammen.
Nochmal, das habe ich ja gerade versucht zu sagen, dass natürlich die Situation vor Ort und die Situation vor Ort aktuell heißt, dass wir seit dem 10. Oktober unter anderem einen Waffenstillstand, das ist, würde ich sagen, das ist der gewichtigste Punkt, aber es gibt ja eine ganze Reihe von anderen Kriterien, die sich verändert haben in der Situation heute, zu während die Kriegshandlungen noch liefen. Und all das ist Grundlage dafür, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen können. Dazu gehört der Waffenstillstand, dazu gehört natürlich die humanitäre Hilfe und dazu gehört es, dass sich beide Seiten, Israel wie auch die palästinensische Seite, an den vereinbarten Prozess halten. Das ist das Koordinatensystem sozusagen, in dem diese Entscheidung stattgefunden hat.
Herr Jessen.
Herr Hiller, hat die Bundesregierung irgendwelche Indizien oder Anzeichen dafür, dass Israel sich trotz eines beschlossenen Waffenstillstands sich möglicherweise nicht an Vorgaben und Vorschriften des humanitären oder des Kriegsvölkerrechts hält?
Dazu liegen mir keine Erkenntnisse vor. Ich weiß nicht, ob Herr Giese das noch mal vertiefen kann.
Kann ich Ihnen an dieser Stelle nichts mitteilen dazu?
Da in der Vergangenheit solche Verletzungen unter den Bedingungen vor dem Waffenstillstand ja vorgekommen sind, gibt es irgendeine Form von Monitoring, mit dem die Bundesregierung sich versichert, dass diese inhaltliche Norm, die ja auch damals für das Aussetzen der Lieferung eine Rolle gespielt hat, nicht verletzt wird? Oder ist es da einfach so, dass Sie sagen, trotz vorheriger Verletzungen vertrauen wir jetzt mal?
Herr Jessen, das ist, also würde ich jetzt nicht als, sozusagen ist nicht der Name eines Verfahrens Monitoring, aber natürlich gibt es, monitort die Bundesregierung die Entwicklung im Nahen Osten durchgängig, immer, ist auch dauerhaft im Gespräch mit den beteiligten Seiten. Wir haben vielfach hier von der Stelle drüber gesprochen, wie häufig der Bundeskanzler oder auch, deshalb zeige ich hier zur rechten Seite, der Bundesaußenminister in der Region unterwegs ist, Gespräche führt mit allen an diesem Konflikt Beteiligten und den und Anrainern und Vermittlerstaaten. Also von daher gibt es einen Dauermonitoring-Prozess, wenn Sie so wollen, um Ihre Worte zu benutzen.
Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann andere Themen. Herr Kock.
Ich muss ablesen, weil das Thema ziemlich speziell ist. Es ist eine Frage an das BMG. Es betrifft den Hebammenhilfevertrag, der seit dem 1. November in Kraft tritt, getreten ist vielmehr. Gut, dann stelle ich die Frage. Es gibt nämlich Kritik daran, wonach es einen zu hohen Verwaltungsaufwand gibt und Einkommenseinbußen für die Hebammen, sodass ganz offensichtlich Verträge gekündigt werden, dass Beleghebammen Geburtskliniken verlassen bzw. eben die Zusammenarbeit von Kliniken und Hebammen aufgehoben wird. Erste Frage lautet eben, ist das sozusagen eine Folge, die man nicht beachtet hat? Oder ist das sozusagen etwas, was man in Kauf nimmt? Kurze Nachfrage gleich hinterhergeschoben, soll das wieder geändert werden? Soll das korrigiert werden?
Okay, erstmal die gesamte Grundprämisse ist mir nicht bekannt, da werde ich nochmal im Ministerium nachhorchen, ob ich dazu weiteres sagen kann. Aber das ist mal die Grundprämisse. Dann, um das prinzipiell zu sagen, die konkrete vertragliche Ausgestaltung der Versorgung mit Hebammenhilfe, einschließlich der Vergütung, liegt in den Händen der Selbstverwaltung. Daran ist das BMG nicht beteiligt. Deswegen kann ich jetzt zu dieser vertraglichen Ausgestaltung auch von BMG-Seite nichts sagen. Und wir können da jetzt auch nichts nachbessern, weil dieser Vertrag zwischen mit der Selbstverwaltung geschlossen wurde. Das BMG nimmt weder an den Vertragsverhandlungen noch an den Schiedsverfahren teil. Gegenüber der Schiedsstelle hat das BMG lediglich die Rechtsaufsicht inne. Es kann nur die Rechtmäßigkeit der Art und Weise der Amtsführung prüfen, nicht hingegen den Inhalt der von der Schiedsstelle zur Festsetzung von Vertragsinhalten getroffenen Entscheidung. Also heißt es auch, Änderungen des Hebammenhilfvertrags können einzig durch beteiligten Vertragspartner erfolgen, sofern das nach den Erkenntnissen der Arbeitsgruppe erforderlich werden sollte.
Das heißt also, Sie werden das beobachten und gegebenenfalls dann da auch eingreifen?
Wie gesagt, das BMG hat die Rechtsaufsicht inne. Es kann also nur die Rechtsmäßigkeit der Art und Weise der Amtsführung prüfen. Aber wie gesagt, der Vertragsschluss ist nicht in Händen des BMG.
Weitere Fragen dazu?
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Fragen zu anderen Themen, Frau Kollegin? Sie hat nicht. Ich hatte es mir irgendwie gemerkt, Frau Buschow, dann bitte.
Ja, danke. Ich würde gerne eine Frage von Freitag nochmal aufgreifen ans Bundesinnenministerium. Da wurde bereits danach gefragt, weil die Frist heute ausläuft für die Entscheidung der Afghanen und Afghaninnen mit Aufnahmezusage, ob sie das Geld annehmen und dafür ihre Aufnahmezusage fallen lassen. Da hieß es am Freitag, da konnten Sie noch nichts dazu sagen, weil heute eben die Frist ausläuft. Deswegen heute erneut die Frage, können Sie heute was dazu sagen?
Danke. Die Antwort ist leider ungefähr dieselbe, weil der heutige Tag noch nicht vorbei ist.
Dann Nachfrage, Herr Kollege.
Das ist schon klar, dass die Frist halt heute erst ausläuft. Aber können Sie wenigstens irgendwie schildern, wie groß die Resonanz ist? Gibt es überhaupt irgendwelche Menschen, die das annehmen, das Angebot?
Dazu kann ich jetzt noch nichts sagen.
Weitere Fragen dazu ist nicht der Fall. Dann doch, Herr Jessen.
Es ist ja richtig, dass der Tag erst um Mitternacht endet. Aber bedeutet Ihre Antwort, dass Sie keinen Überblick bis dahin haben im Prozess, was angenommen wird oder nicht? Weil wenn Sie den haben, dann könnten Sie doch eine Auskunft geben.
Nein, das bedeutet die Antwort nicht. Aber weitere Details kann ich dazu nicht nennen.
Warum denn nicht?
Also, es ist ein laufendes Verfahren und ich gebe hier keine Zwischenstände bekannt.
Dann neues Thema. Nein, das hat sich damit erledigt. Dann Frau Dudin noch mal mit einem neuen Thema.
Ja, Herr Hille und auch die zuständigen Ministerien, das Thema Rente. Ministerin Prien hat jetzt vorgeschlagen, da eine Abstimmung zu verschieben. Wie sieht es die Regierung und vielleicht auch das zuständige Bundesministerium?
Herr Hille?
Ja, dann mache ich gerne den Anfang. Ich würde es ganz gerne noch einmal die Möglichkeit nutzen, etwas auseinanderzulegen, worüber wir eigentlich bei diesem Thema reden, weil da nach meinem Dafürhalten relativ viel öffentliche Aufregung im Raum ist sozusagen, der es eigentlich nicht wirklich bedarf. Die Bundesregierung hat das feste Ziel, das Rentensystem als ein Teil der sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig aufzustellen. Das betrifft das, was am Ende bei der Rente sozusagen für die Rentenbezieher rauskommt. Das betrifft den Teil Finanzierung der Rente. Alles muss finanzierbar sein. Darin ist sich die gesamte Bundesregierung völlig einig. Und das schließt auch die Fraktionen, die diese Bundesregierung tragen, mit ein. Worüber wir jetzt reden, ist ein Teil in einem großen Paket, das wir schon beschlossen haben. Es geht darum, wie das System bis zum Jahr 2031, der Bundeskanzler hat ja gestern recht ausführlich dazu im Fernsehen sich geäußert, wie bis 2031 das System aufgestellt sein wird. Es geht nicht darum, bisher, wie es nach 2031 weitergeht. Das ist nicht Bestandteil dieses Gesetzgebungsverfahrens, denn das ist der zweite Teil. Wir sind uns in der Koalition einig, dass es eben grundsätzliche Veränderungen im im Rentensystem braucht. Und dafür ist eine entsprechende Kommission in Vorbereitung und wird zeitnah eingesetzt, die sich grundsätzlich Gedanken darüber machen soll, wie die verschiedenen Teile der Altersvorsorge, die staatliche Rente, die betriebliche Rente und die private Altersvorsorge miteinander ins Verhältnis gesetzt werden. Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Da geht es darum, grundsätzlich das System tragfähig für die Zukunft aufzustellen. Und darüber besteht auch Einigkeit, dass es diesen nächsten Schritt sozusagen geben wird. Man darf jetzt nicht zu viel miteinander vermischen, denn dann kommen an einigen Stellen, sag ich mal, Halbwahrheiten sozusagen oder etwas schräge Sichtweisen auf ein Thema zustande, die so nicht nötig sind. Und von daher arbeiten wir jetzt in der Bundesregierung auch mit den Fraktionen daran, diesen jetzt vorliegenden Kompromiss oder den Gesetzentwurf, den die Bundesregierung einstimmig im Bundeskabinett beschlossen hat, auch im Bundestag entsprechend auf die Bahn zu setzen und sind wie immer an diesen Stellen zuversichtlich und optimistisch, dass uns das auch in der Bundesregierung im Zusammenwirken mit den Fraktionen gelingen wird.
Will das BMAS ergänzen?
Das BMS kann ich mich natürlich nur anschließen, möchte mich auch auf den Kabinettbeschluss beziehen und auch unsere Ministerin Bärbel Baas hat sich in den vergangenen Wochen eindeutig geäußert.
Könnte ich dann noch von Seiten des Familienministeriums hören, eine Konkretisierung?
Ja, Frau Dudin, vielen Dank. Ich kann Sie noch mal auf das Handelsblatt verweisen. Darin hat sich die Ministerin geäußert. Dem hätte ich nichts hinzuzufügen. Sie fordert da im Übrigen auch keine Verschiebung, sondern Gespräche. Und ansonsten gilt, was der Regierungssprecher gerade hier dazu gesagt hat.
Dann Herr Busch dazu.
Danke, Fabian Busch von web.de und GMX. Hille, Sie haben gerade gesagt, es geht in dem Gesetzentwurf nicht darum, wie es nach 2031 weitergeht. Da würde ich Ihnen jetzt mal widersprechen, denn das ist ja der Stein des Anstoßes. Da steht ja auch drin, 2035 und 2040 jeweils eine Anhebung des Rentenniveaus um 1 Prozentpunkt. Und das ist ja genau anscheinend der Knackpunkt für die jungen CDU-Abgeordneten. Deswegen würde ich da nochmal nachfragen, wie wollen Sie denn den lösen?
Sagen Sie mir Ihren Namen nochmal.
Busch.
Herr Busch, Entschuldigung. Herr Busch, das Rentensystem, das ist allen bekannt, ist ein sehr komplexes System. Es geht jetzt darum, dass die Rente, darauf bezieht sich der Gesetzentwurf, bis 2031 zu fixieren. Deshalb habe ich es gerade so relativ ausführlich aufgesetzt, weil das ein relativ großes Bild ist und im Moment ziemlich viel miteinander kombiniert oder gegeneinander geschnitten wird, was so nicht den Kern des Themas trifft. Jetzt geht es darum, bis 2031, wie es auch im Koalitionsvertrag vereinbart ist, zu fixieren. Und das ist ein paralleler Prozess, den ich gerade mit der Rentenkommission ja schon angerissen habe, der läuft zur grundsätzlichen Aufstellung des Altersvorsorgesystems mit all seinen Bestandteilen, in dem das staatliche Rentensystem ein Teil ist, zudem aber auch die betriebliche Altersvorsorge und die private Altersvorsorge gehört. Und ich darf noch mal in Erinnerung rufen, dass wir ja auch in diesem Prozess schon mittendrin sind. Wir haben ja schon eine Reihe an Beschlüssen zur Rente getroffen. Ich nenne als Stichwort die Aktivrente und die Frühstartrente. Das sind ja Bestandteile, die sich auch darum drehen, das Rentensystem zukunftsfest aufzugestalten und beispielsweise mit der Aktivrente das Arbeiten über das Renteneintrittsalter hinaus attraktiver zu machen. Viele Menschen hätten gerne eine solche Möglichkeit. Jetzt gibt es die. Sie sehen, das ist ein bereits laufendes Verfahren, das aber auch noch einen großen Bogen hat, in dem es verschiedene Schritte gibt. Und diese Schrittfolge, die versuche ich, und hat der Bundeskanzler gestern ja auch versucht, noch einmal vor Augen zu führen. Und jetzt in diesem Gesetzentwurf geht es um den Schritt bis 2031 und dann geht es darum, wie es nach 2031 mit Ergebnissen einer Rentenkommission, die bis Mitte kommenden Jahres vorliegen sollen, dann weiter aufgestellt wird.
Dazu, Frau Kollegin, bitte.
Valerie Höhne, Süddeutsche Zeitung. Ich muss da noch mal anknüpfen an das, was Herr Busch gesagt hat. Warum steht es denn dann im Entwurf? Warum ist dann überhaupt nach 2031 etwas geregelt? Und würde das BMF glauben, dass das Strucksche Gesetz hier auch gilt, dass kein Entwurf den Bundestag so verlässt, wie es hineingegangen ist?
Also ich kann da nur noch mal darauf verweisen, was ich jetzt gerade versucht habe, an großem Bild aufzumachen. Das sind, wenn man so will, zwei parallele Prozesse. Der eine, der Gesetzgebungsverfahren, das gerade läuft mit einem Gesetzentwurf, den die Bundesregierung im Bundeskabinett beschlossen hat, mit der Zeitschiene bis 2031 und der Prozess, den die Rentenkommission dann einleitet, die bis Mitte kommenden Jahres Vorschläge machen soll, wie das Alterssicherungssystem grundsätzlich neu justiert werden kann. Und das ist auch eine Formulierung aus dem Koalitionsvertrag. Die Koalition hat sich darauf verständigt, grundsätzlich da eben drüber nachzudenken und Veränderungen vorzunehmen, mit dem Ziel, das Renten- oder nicht nur das Rentensystem, sondern das Altersvorsorgesystem zukunftsfest zu machen.
Herr Jessen.
Herr Hille, die etwas Älteren unter uns erinnern sich, dass im nächsten Jahr das 30-jährige Jubiläum der Analyse von Bienenkopf und Miegel ist, über eine dringend nötige Reform der Alterssicherung. In den 30 Jahren ist diese nicht erfolgt. Was ist jetzt Ihre Hoffnung, dass das, was 30 Jahre nicht gelungen ist, als fundamentale Reform jetzt auf einmal gelingen sollte?
Herr Jessen, Sie wissen, ich sitze hier als Regierungssprecher dieser Bundesregierung und keiner Bundesregierung aus der Vergangenheit. Punkt 1. Punkt 2 haben wir gerade auch schon angerissen. Das Rentensystem ist ein sehr großes, sehr komplexes und sehr wichtiges System. Und das ist möglicherweise auch der Grund dafür, dass es nicht einfach ist, in einem solchen System grundlegende Veränderungen vorzunehmen. Und dennoch darf das nicht davor schützen, darf es nicht davon abhalten, bei der Dringlichkeit der Dringlichkeit, die wir erkennen, an Veränderungen, um dieses System zukunftsfähig zu halten, diese Veränderungen anzugehen. Und das tut diese Bundesregierung mit dem festen Ziel, ein Altersvorsorgesystem hinzubekommen, das zukunftsfähig ist, sowohl für die wir von diesem System im Alter getragen werden, wie auch auf der anderen Seite von der Finanzierungsseite, sodass ein solches System finanzierbar sein muss. Und deshalb ist es so wichtig, sich grundsätzliche Gedanken zu machen und an ganz vielen verschiedenen Stellen, ich habe ein paar Maßnahmen, die wir beschlossen haben, ja schon gerade genannt, zu arbeiten, um eben dieses Ziel zu erreichen, das Rentensystem zukunftsfähig auszugestalten.
Ich frage Sie ja genau, weil Sie Sprecher dieser Bundesregierung sind und als solche aber zum Teil, sagen wir mal, im politischen Rucksack Lasten haben, die Versäumnissen voriger Bundesregierungen entspringen. Und mich interessiert deswegen, was tun Sie, damit ein solches Tappen in eine erneute Falle vermieden wird? Das ist ja nicht nur bei der Alterssicherung so. Wir haben diese strukturellen Probleme, die durch Aufschieben von Lösungen bei der Bahn sowohl als auch bei anderen der staatlichen Systemen, Bundeswehr, ist das einfach da. Noch einmal also, müssen Sie nicht, wenn 31 eine jetzige vorläufige Regelung, mehr ist das ja nicht, dann erneuert werden muss, müssen Sie nicht jetzt sehr dringlich sagen, wir müssen jetzt daran arbeiten und auch jetzt Zwischenschritte und Erkenntnisse liefern, was nach 31 passieren soll.
Sie, Herr Jessen, genau das tut die Bundesregierung ja. Ganz, ganz genau das. Jetzt sich Gedanken darüber zu machen, wie es das System zukünftig aufgestellt sein kann, weil das gehört ja auch zur Wahrheit, weil dieses System so groß, kompliziert ist und jeden betrifft, sind viele Änderungen auch nicht von heute auf morgen zu erreichen, sondern das braucht Vorlauf im System und auch dazu, dass sich die Menschen darauf vorbereiten können, wenn beispielsweise die private oder betriebliche Altersvorsorge eine größere Bedeutung bekommen. Und genau dem Zweck dient die Rentenkommission, die sich mit diesen Fragen auseinandersetzen soll. Und diesem Zweck dienen auch die Beschlüsse, die die Bundesregierung bereits gefasst hat. Das zeigt ja, was für eine Bedeutung die Bundesregierung dem Alterssicherungssystem beimisst, dass wir bereits Entscheidungen wie, ich nenne sie nochmal, die Aktivrente getroffen haben. Das soll einerseits Arbeiten attraktiver machen, soll aber auch natürlich dazu beitragen, dass die Finanzierbarkeit besser gewährleistet wird, weil Menschen, die länger arbeiten, dann auch erst später aus dem System profitieren. Und genau so mit ganz vielen verschiedenen, sozusagen, die Blüte hat ganz viele verschiedene Blätter, aus der sich dann das Gesamtsystem zusammensetzt. Und an all diesen Blättern arbeitet die Bundesregierung.
Frau Hünen nochmal.
Genau, ich hatte ja noch die Frage ans Finanzministerium, weil der Finanzminister ja gesagt hatte, dass kein Komma mehr geändert würde, ob Sie trotzdem glauben, dass vielleicht doch noch ein Komma geändert wird, wenn das Gesetz im Bundestag ist.
Ja, also vielleicht zwei Sachen dazu. Er hat sich in seiner Funktion als Parteivorsitzender bei dieser Veranstaltung, auf die Sie wahrscheinlich Bezug nehmen, geäußert. Und also zum Punkt gesetzliche Rente habe ich jetzt dem Regierungssprecher und auch dem zuständigen BMAS nichts hinzuzufügen.
Gut, dann vielleicht eine kurze Nachfrage. Sieht das Finanzministerium ebenfalls die große Notwendigkeit der grundlegenden Reform, sobald die Ergebnisse der Rentenkommission vorliegen?
Also die Bundesregierung hat sich ja auf diese Kommission verständigt und jetzt warten wir den Beginn erstmal ab und dann auch die Ergebnisse und dann wird man zu gemeinsamen Ergebnissen da kommen.
Weitere Fragen zum Thema Rente? Neues Thema, Herr Turan, was mal Neues, bitte.
Herr Hille, bevorstehender G20-Gipfel. Donald Trump kommt nicht, so wie es aussieht, auch kein weiterer Vertreter aus den USA. Herr Xi kommt nicht. Welchen Sinn hat dieses G20-Treffen in Südafrika noch und welche Rolle wird Afrika als Kontinent dabei spielen?
Herr Turan, das Thema ist, glaube ich, in der vergangenen Woche hier schon mehrfach sogar aufgerufen worden, aber ich sage trotzdem gerne noch mal ein paar Sätze dazu, weil die G20 natürlich ein wichtiges Format sind und bleiben und der Bundeskanzler das auch mit einer entsprechenden Wichtigkeit versieht und das dokumentiert durch seine Anwesenheit beim G20-Gipfel. Es ist ein wichtiges Zeichen des Multilateralismus, das der Bundeskanzler da sieht und setzt. Und ich würde dafür werben, auch nicht immer nur auf die zu schauen, die nicht da sind, sondern den Blick auch auf die zu richten, die da sind. Und da gibt es viele Möglichkeiten für Gespräche jenseits der Hauptformate mit Vertretern von Staaten, die der Bundeskanzler so auch noch nicht getroffen hat. Also das G20 ist und bleibt für die Bundesregierung ein wichtiges Format. Und der Bundeskanzler freut sich darauf, am kommenden Wochenende nach Südafrika zu reisen, um dort am G20-Gipfel teilzunehmen. Und nochmal, lassen Sie uns auf die schauen, die da sind und nicht immer die, die nicht da sind.
Eine kurze Nachfrage noch. Es ist dann sicher auch nur ein ganz böses Gerücht, dass wegen des Rentenstreits, wir haben ja gerade drüber gesprochen, Herr Merz, diese Reise möglicherweise absagt.
Dazu habe ich Ihnen nichts zu sagen. Wir haben letzte Woche angekündigt, dass der Bundeskanzler zum G20-Gipfel reisen wird. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen.
Gibt es weitere Fragen dazu und Fragen zu anderen Themen noch, die ich übersehen habe? Anderes Thema, Herr Kollege.
Maximilian Starscheid von Politico. Ich hätte eine Frage an Herrn Hille. Es gibt heute Morgen einen Medienbericht über Verkaufsunterlagen der Weimar Media Group für den Ludwig-Erhard-Gipfel, demzufolge die Teilnehmern hohe Geldsummen geboten wurde und im Gegenzug Einfluss auf Minister zugesagt wurde. Dazu wäre meine Frage, sieht das Kanzleramt da einen Interessenkonflikt zwischen der Mitgliedschaft von Herrn Weimar in der Bundesregierung und den Tätigkeiten der Weimar Media Group? Und es heißt in dem Bericht, dass Wolfram Weimar laut Handelsregister weiter die Hälfte des Unternehmens gehöre. Ist das richtig?
Punkt 1, Herr Starscheid, Sie wissen, wie wir mit Medienberichten umgehen. Die kommentieren wir grundsätzlich nicht. So handhabe ich es auch in diesem Fall. Und Punkt 2, der Staatsminister für Kultur hat, Wolfram Weimar, hat die Geschäftsführung der Weimar Media Group abgegeben. Und alle Fragen, die Weimar Media Group betreffen, würde ich Sie bitten, dann an die Weimar Media Group zu richten.
Dann vielleicht eine andere kurze Nachfrage. Plant der Bundeskanzler am Ludwig-Erhard-Gipfel im kommenden Jahr teilzunehmen?
Termine des Bundeskanzlers kündigen wir üblicherweise am Freitag der Vorwoche hier an und das gilt auch in diesem Fall. Und das wäre dann noch relativ weit in der Zukunft, wenn es ums nächste Jahr ginge.
Herr Jessen dazu? Ja. Artikel oder Berichterstattung nicht zu kommentieren, ist eine Sache. Wenn aber in der Berichterstattung Fakten benannt werden oder Indizien benannt werden, die Mitglieder der Bundesregierung betreffen und möglicherweise auch die Arbeit der Bundesregierung betreffen, dann sind sie doch gehalten, die zu kommentieren. Deswegen die Frage, ist der Bundesregierung irgendetwas bekannt im Zusammenhang mit den geschäftlichen Tätigkeiten von Herrn Weimar, was seine Funktion und Arbeit als Staatsminister für Kultur und Medien beeinträchtigen könnte?
Es ist bekannt, dass der Staatsminister die Geschäftsführung der Weimar Media Group abgegeben hat und nicht mehr Geschäftsführer oder in verantwortlicher Position der Weimar Media Group ist. Und das ist das, was zählt. Und wir ändern nichts an unserer Praxis, dass wir Medienberichte, von denen es ja sehr viele gibt, hier nicht im Detail jetzt weiter kommentieren. Aber die Haupttatsache sozusagen habe ich Ihnen ja gerade dargestellt.
Ja, das Abgeben der Geschäftsführung wäre oder ist weiter bestehen von Eigenerschaft an Unternehmen kein Faktor, der auch eine Beeinträchtigung bedeuten würde?
Herr Jessen, also ich kann es nur noch mal unterstreichen, Staatsminister Weimar hat keinerlei Stimmrechte und übt keinerlei Tätigkeiten mehr im Unternehmen aus.
Hat sich erledigt, dann gibt es noch weitere Fragen dazu. Dann hatte ich noch Herrn Fechtner mit einem neuen Thema und mutmaßlich mit dem letzten.
Genau, zum Thema Bangladesch, Frage an das AA. Wie bewerten Sie das Todesurteil gegen die frühere Regierungschefin?
Wir haben die Meldung über dieses Urteil zur Kenntnis genommen. Was ich an dieser Stelle ganz grundsätzlich sagen kann, ist, dass sich die Bundesregierung stets gegen die Todesstrafe ausgesprochen hat. Das gilt auch hier.
Dann noch vielleicht eine Nachfrage. Die Anhänger von Hasina beklagen, dass der Prozess und das Urteil politisch motiviert seien. Wie steht es Ihrer Ansicht nach um die Rechtsstaatlichkeit in dem Fall und fürchten Sie einen neuen Ausnahmezustand im Land?
Ich kann jetzt in Bezug auf diesen Prozess nichts weiteres sagen. Das, was ich gerade geäußert habe, wir haben das zur Kenntnis genommen, das steht für sich und darüber hinaus kann ich dazu keine Aussagen treffen.
Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geboren der Hinweis, es lohnt sich, Jung und Naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
Dann sind wir, glaube ich, für heute durch. Ich bedanke mich. Doch noch eine Frage?
Adam Gutschewski, Polskie Radio von Polen. Frage zur Auktion von Dokumenten von Holocaust-Opfern. Das, für heute wurde eine Auktion geplant in Neuss. Und die Frage an AA. Am Wochenende hat der polnische Außenminister mit Herrn Wadefuhl gesprochen darüber. Und die Frage ist, ob AA hat eine Rolle und wenn ja, welche Rolle hat gespielt, dass heute es gibt keine Auktion von diesen Dokumenten von Holocaust-Opfern.
Vielen Dank für die Frage. Wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen, was da Neues geplant war und der Außenminister hat sich gestern dazu geäußert. Ich würde Ihnen das jetzt einfach nochmal vortragen, damit wir es hier auch nochmal haben, falls Sie es nicht zur Kenntnis genommen haben. Und zwar hat er gesagt, ich möchte ein weiteres Wort zu einem ungeheuerlichen Vorgang sagen, über den ich heute von meinem polnischen Amtskollegen Radek, Radek Sikorski telefoniert habe. Es geht um einen Auktionator in Neuss in Nordrhein-Westfalen, der angekündigt hat, Gegenstände und Dokumente im Zusammenhang mit dem Vernichtungslager Auschwitz versteigern zu wollen. Radek Sikorski und ich sind uns völlig einig, dass ein solcher Versuch, ein Geschäft mit den Verbrechen der Shoah zu machen, abscheulich ist und unterbunden werden muss. Dann hat er weiter fortgesetzt und es antwortet noch auf Ihre Frage. Wir sind dazu als Bundesregierung mit Ansprechpartnern in Nordrhein-Westfalen im Kontakt. Ich hoffe, dass es gelingt, dieses Geschäft zu unterbinden. So etwas gehört sich schlicht und ergreifend nicht. Es muss klar sein, dass wir eine ethische Verpflichtung haben, gegenüber den Opfern derartige Dinge zu unterbinden. Mein letzter Stand ist, dass diese Versteigerung nicht stattfindet, dass dieser Eintrag aus dem Auktionskatalog entfernt worden ist. Für alles Weitere sind die Stellen in Nordrhein-Westfalen zuständig. Ganz klar ist, und das hat der Außenminister auch nochmal betont, ist, dass jetzt aufgeklärt werden muss, woher diese Gegenstände überhaupt stammen und ob das überhaupt möglich ist, die so einfach zu veräußern.
Dann haben wir noch Herrn Jessen als letzten Fragesteller heute.
Ja, anderes Thema. Da wir ja doch noch in der Zeit sind. Ich hätte noch eine Frage an das
Wir müssen es ja nicht
ausdehnen. Nein, nicht künstlich dehnen, gut. Aber es ist eine Frage, die aus der aktualitätsnahen Lage kommt, ans Gesundheitsministerium. In der vergangenen Woche hat ja ein Vorschlag von Herrn Streeck für großes Aufsehen gesorgt, als er sagte, bei bestimmten Altersgrenzen müsse man überlegen, ob sehr teure Operationen oder Gesundheitsversorgung noch geleistet werden kann. Das ist von der Bundesregierung auch kritisiert worden. Herr Streeck hat nun anschließend erklärt, er habe damit nicht gemeint, es solle gespart werden, sondern man müsse Menschen in dem Alter ersparen, sich möglicherweise schmerzhafte Operationen und anderes durch falsche Anreize zuzumuten. Hat die Bundesregierung Anzeichen dafür, dass es im Gesundheitsbereich falsche Anreize gibt, die Menschen zu Operationen oder Behandlungen bringen, die ihnen Leid zufügt?
Davon ist mir nichts bekannt.
Das heißt also, das, was Herr Streeck als Legitimation dieses Vorschlags in den Raum stellt, ist mindestens nicht der Kenntnisstand des Fachministeriums, richtig?
Ich sagte, dass mir davon gerade jüngst hier nichts bekannt ist. Ich werde gerne mit der Fachabteilung mal sprechen, wie wir das bewerten. Wenn ich was höre, würde ich es auf jeden Fall nachliefern und Ihnen zur Verfügung stellen.
Vielen Dank.
Dann sind wir für heute durch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Kommen, für die Aufmerksamkeit und schließe die Pressekonferenz.
Vielen Dank. I'm thinking.